Morgen, liebe Klasse. Hallo und herzlich willkommen bei den Prädagogen. Das erste Mal 2017 in einer Folge mit uns beiden.
Ja, guten Morgen. Hallo. Aber leider sitzen wir schon wieder nicht nebeneinander, sondern haben eine große Distanz zwischen uns.
Nicht nur die rein psychische Distanz, die wir immer haben, sondern...
Ja, genau. Aber wir kriegen es bald mal wieder hin, in 2 Wochen nämlich.
Genau.
Okay, wir hatten ja vor 2 Wochen Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch übrigens nochmal dazu.
Genau, dankeschön. Dir auch herzlichen Glückwunsch.
Vielen, vielen Dank. Danke. Das heißt, wir sind jetzt 1, ganz offiziell. Und wir haben ja schon angekündigt, wir wollen da so ein paar Sonderepisoden machen. Wenn ich mich jetzt nicht verzählt habe, wären es insgesamt 4. Und ein Sonderkonzept, was wir uns da vorgestellt haben, war mal ein bisschen was zur Erweiterung zu machen. Das heißt, wir werden so eine ganz normale, reguläre, wir besprechen eine Erweiterung-Folge machen, die jetzt überhaupt gar nichts mit den thematischen Hintergründen zu tun hat.
Wie kommen wir denn auf so eine komische Idee?
Ja, weiß ich auch nicht. Wir versuchen uns jetzt praktisch einfach wirklich mal als Rezensenten.
Naja, öfter mal was Neues. Ist jetzt auch ein neues Jahr.
Wir erweitern unseren Podcast ja auch immer ein neues Jahr. Da können wir mal über Erweiterung sprechen.
Ein bisschen Horizont erweitern.
Ja. Ja, man hört es dann auch schon vielleicht. Ich bin ein bisschen verschnupft und verkratzt im Hals. Dementsprechend möchte ich heute auch gar nicht so lang reden, weshalb wir die Erweiterung auf 2 Folgen aufteilen. Wir werden heute über 4 sprechen und dann in der nächsten Folge zur Erweiterung auch nochmal über 4 Erweiterungen sprechen. Dann gibt's noch 2 andere Folgen, da hatte ich ja auch schon nochmal kurz drauf hingewiesen, und zwar einmal, und da müsst ihr aber noch ein bisschen aktiver werden, wollten wir ja nochmal so einen Winterelternabend machen, und wir haben genau eine Frage bisher bekommen. Das heißt, entweder ihr schickt uns bis in 2 Wochen, wir verlängern die Frist nochmal bis zum 17. Februar, entweder ihr schickt uns jetzt in den nächsten 2 Wochen nochmal ein paar Fragen, oder der Elternabend fällt halt einfach aus.
Genau, das heißt, wenn niemand zum Elternabend kommt, ist doch eigentlich alles okay, das ist doch auch gut.
Ja, da freuen sich die Lehrer normalerweise immer. Habe ich auch gar kein Problem mit, nur dann habt ihr halt eine Folge weniger zu hören. Also es ist euer Ding. Falls ihr irgendwas fragen wollt, schickt uns an info@prädagoge.de noch Fragen, sonst gibt's halt leider keinen Elternabend. Und das andere ist die Interviewfolge mit unserem Special Guest, aber auch da zieht sich das Ganze noch ein bisschen hin. Weil wir müssen einfach den Termin noch ein bisschen abstimmen, sagen wir es so.
Immer so viele vielbeschäftigte Menschen, ist ja schrecklich.
Ja, selbstverständlich. Was denkst du denn? Worauf wir auch noch hinweisen sollten, da brauchen wir auch eure Mitarbeit, sonst wird es nämlich auch nichts, genauso wie beim Elternabend, ist unser, wie soll man es nennen, Potstags-Potpourri vielleicht. Und zwar hatten wir euch ja gebeten, unter dem Betreff Ich bin dabei an info@prädagoge noch ein paar Potstags-Wünsche zu schicken, und zwar als Audiokommentar. Sprich, ihr nehmt mit dem Handy, eurem Laptop oder sonst irgendwie eine kleine MP3-Nachricht auf, schickt die uns, und wenn es geht, soll es so um die 30 Sekunden sein, aber wir haben auch schon wieder Files bekommen, die sind um die 5 Minuten lang. Also es darf auch gern mehr sein. Das heißt, wenn ihr mal im Radio sein wollt oder bei uns in der Sendung, einfach eine kleine Nachricht schicken, das darf auch gerne anonym sein, wir freuen uns über jeden, der kommt. Es sind schon ein paar zusammengekommen, aber je mehr, desto besser. Dann kann ich auf jeden Fall noch kurz hinweisen auf ein Interview, das wir selber gegeben haben. Hey, wir sind das erste Mal selber Interviewgast gewesen. Und zwar findet ihr das Ganze auf dem Blog vom Würfelmagier, dem Dirk, der letztens auch schon mal bei uns zu Gast war in der Folge über Cottage Garden. Also schaut auf jeden Fall mal rein bei www.würfelmagier.de, den Umlaut mit UE, also WUERFEL, würfelmagier.de. Da findet ihr das Interview mit uns. Ja, ich hoffe, es macht Spaß. Schaut auf jeden Fall mal vorbei. Worauf wir vielleicht auch schon nochmal kurz hinweisen können, die nächste Folge, die dann in 2 Wochen kommt, die machen wir wieder ganz normal mit einem Thema.
Und zwar haben wir einmal Tagi, also die Wüstenvölker.
Und wir haben Meduris, und da geht's ein bisschen um Kelten, Druiden, ja, je nachdem, was wir da halt vorbereiten, ne?
Genau, da könnt ihr euch schon mal freuen, hoffe ich. Okay, dann reden wir schon wieder fast 5 Minuten lang über Belanglosigkeiten, da können wir langsam mal anfangen. Die Erweiterung, um die es heute gehen wird, ist einmal die neue Istanbul-Erweiterung mit Brief und Siegel, dann die Erweiterung zu Roll for the Galaxy, schließlich als nächstes Orléans.
Mhm. Handel und Intrige, ja.
Und last but not least für Concordia die neue Karte, die es dafür gibt.
Ja, zwei neue Karten, das ist ja vorder- und rückseitig.
Genau,
ja. Genau, also dann fangen wir mal an mit Istanbul, das ist ja von Rüdiger Dorn. Die Erweiterung dazu heißt Brief und Siegel und sie erweitert, naja, das Spiel einfach erstmal um Orte. Fangen wir vielleicht mal damit an. Es gibt jetzt in dem Spiel 5 neue Orte. Sollte man also mit der vorherigen Erweiterung schon zusammenspielen, nämlich dem Mokka und Bakschisch, dann hat man jetzt sogar 25 Orte da liegen. Und diese Orte haben natürlich auch noch was zu tun mit anderem Material, was da neu dazukommt. Und da gibt's zum einen die Briefe, die ja auch namensgebend sind für diese Erweiterung. Und diese Briefe sehen einfach so aus. Das sind kleine Pappbriefchen, so Pappmarker. Die haben auf der einen Seite immer ein Siegel und eine Ortszahl. Bei Istanbul haben wir die Orte jeweils Zahlen. Und es ist einfach so, wenn ich es schaffe, zu einem Ort hinzureisen, der diese Nummer hat, die auf dem Brief ist, die ich hier vor mir ausliegen habe, dann darf ich den umdrehen, habe den sozusagen erfüllt, habe den abgeliefert und dann habe ich 2 Siegel auf der Rückseite. Und wenn ich diese Rückseite habe, kann ich dann mehrere Siegel gegen irgendwas eintauschen. Das ist so ein bisschen wie eine neue Währung, könnte man vielleicht sagen.
Kriegt man dann Siegelhopfen dafür?
Nein.
Kam mir gerade nur wegen der Werbung immer in den Kopf, da wird so mehr. Ja, egal. Ich bin schon wieder still.
Macht gar nichts. Also es gibt einmal diesen Ort, die Botschaft. Da kriegt man einfach 2 Briefe, die zieht man blind vom Vorratsstapel und kann dann halt eben gucken, zu welchen Orten muss ich hinrennen, um diese Briefe abzuliefern. Dann, was es auch neu gibt, ist der sogenannte Kiosk. Und auf dem Kiosk liegen in 2 Stapeln sogenannte Bonusplättchen aus. Oder ja, Kioskplättchen heißen sie wahrscheinlich eigentlich. Die haben dann einfach so Soforteffekte. Zum Beispiel, ich lese jetzt hier mal ein paar aus der Anleitung vor. Ja, nimm eine blaue Ware, nimm eine rote Ware, nimm eine grüne Ware, sowas. Dann kannst du auch Sachen tauschen, also gib eine Ware ab und krieg dafür einen Brief oder zahle 2 Lira und bekomm dafür eine Ware. Also so diese typischen Standard-Bonus-Aktionen, die es eigentlich immer gibt bei Istanbul. Der Witz ist jetzt aber, dass immer so viele Kioskplättchen aufgedeckt werden wie Spieler plus 1 und dann darf man sich der Reihe nach rum was aussuchen. Also der, der auf diesen Ort gegangen ist, darf sich zuerst davon was aussuchen, dann der nächste, der dran sitzt, darf sich dann wieder was aussuchen und so weiter und so fort. Und das, was am Schluss übrig bleibt, kriegt dann auch nochmal der, der auf diese Ortschaft gegangen ist. Das macht's noch ein bisschen interessanter, aber da kommen wir dann gleich vielleicht dazu. Also das ist dieser Kiosk. Da bekommt man auch jeweils immer noch einen Brief mit dazu als Zusatz. Also man bekommt einen Brief und darf dann eben diese Kioskplättchen da verteilen. Dann sowas Ähnliches gibt's dann nochmal im Auktionshaus. Und da ist es so, man bekommt erstmal eine beliebige Ware. Und dann werden diese normalen Bonuskarten, die man sonst immer bei der Karawanserei ablegen kann, werden dann versteigert. Und das funktioniert dann einfach so, dass man reihum bieten kann auf eben die obersten 2 Bonuskarten. Und man kann das immer erhöhen. Und der, der auf die Ortschaft gegangen ist, kann, wenn er das möchte, am Schluss nochmal das allerletzte höchste Gebot abgeben. Also einfach ein Bietmechanismus kommt damit rein. Dann gibt's als 4. neuen Ort den Geheimbund. Das ist einfach der Ort, wo man die Siegel umtauschen kann. Und wer schon ein bisschen die Erweiterung davor kennt, Mokka und Bakschisch, der weiß, das funktioniert dann genau wie bei dem Kaffee. Ich glaube, es war das Kaffeehaus damals oder die Kaffeerösterei, ich weiß gar nicht mehr genau, aber man kann dann eben 6 Siegel abgeben, dafür einen Rubin nehmen von einer der anderen Leisten, wo es diese Rubine gibt, also entweder im Sultanspalast oder beim Edelsteinhändler. Und als 5. Ort, das finde ich eigentlich fast mit den interessantesten, aber da kommen dann gleich nochmal dazu, gibt's die Karakomben. Auch da bekomme ich eine beliebige Ware und dann kann ich aber mit meinem Kaufmannsstapel zu einem beliebigen Ort meiner Wahl hin channeln sozusagen. Also ich laufe unter dem Spielbrett durch die Karakomben irgendwo hin. Allerdings darf ich dann da keine Aktion ausführen.
Also ein Teleport.
Ja, genau, so können wir es vielleicht nennen. Wenn es ein Science-Fiction-Spiel wäre, wäre es ein Teleport. Beam me up, Scotty.
Genau.
Und natürlich kommen dann halt noch neue Bonuskarten mit dazu, die ja was mit den Briefen zu tun haben, so wie das bei dem Kaffee auch schon war. Was interessanterweise auch noch mit dabei ist neu, und das finde ich eigentlich mit das Coolste an der ganzen Sache, man bekommt noch einen zusätzlichen Spielstein für seine Farbe und das ist der sogenannte Compagnon. Den bekommt man dann, wenn man das erste Mal auf das Brunnenfeld gegangen ist, sprich seine ganzen Leute wieder zurückruft, dann kriegt man den mit dazu auf den Brunnen und kann ab dann mit dem auch rumlaufen, allerdings immer nur einen Schritt statt den ansonsten 2 Schritten, die man mit seinem Geschäftsmann machen kann. Das heißt, man kann, wenn man möchte, in 2 verschiedene Richtungen laufen mit seinen Figuren und das ist schon mal eine sehr coole, neue Sache, vor allem wenn man noch zusammen mit dem Mokka und Bakschisch spielt und dann eben alle 25 Orte hat. Da ist es nämlich wirklich ganz entscheidend. Ich könnte mir gut vorstellen, dass man, wenn man alle Orte hätte und nur seinen normalen Geschäftsmannstapel hat, dann wäre das viel zu groß. Also dann würde man gar nicht mehr rumkommen. Es ist ehrlich gesagt sowieso schon so, dass ein paar Ecken total verweisen in diesem Spiel. Also je nachdem, wie das dann zufällig angeordnet ist mit den Ortschaften, gibt's eigentlich halt wirklich Orte, die nicht mehr besucht werden. Man muss es ganz klar so sagen. Und dieser Compagnon, der hilft halt einfach dabei, dass man da noch ein bisschen weiter rumlaufen kann.
Ist jetzt natürlich die große Frage für mich, ein Must-Have, was macht es neu, was macht es besser? warum brauche ich das auch noch neben dem ganzen anderen Zeug?
Also ich würde sagen, das ist eine Erweiterung, die man sich als Istanbul-Fan auf jeden Fall kaufen sollte, aber witzigerweise jetzt überhaupt gar nicht wegen dem, was da namensgebend ist, nämlich die Briefe und Siegel ist jetzt wirklich das, was mich am wenigsten interessiert an dieser neuen Erweiterung. Das ist nämlich so, also erstens diese Briefe, die man ja irgendwo hin transportieren muss, die zieht man blind. Sprich, manchmal kriegt man wirklich einfach Briefe für Orte, an die man überhaupt nicht laufen würde. Also ne, das passt überhaupt nicht in den Laufweg rein und dann bieten sie jetzt doch nicht so viel Mehrwert, dass man extra dafür dahin laufen würde. Dafür ist ja die Bewegung dann doch ein bisschen zu begrenzt bei Istanbul. Und dann ist einfach so, wir haben es wirklich öfter mal vergessen. Also du hast sie dann vor dir liegen, aber wenn du da nicht ständig drauf guckst, dann merkst du irgendwann, ah Mist hier, das war doch für Ort 12, für den kleinen Markt oder so, da war ich doch vorhin gerade schon und habe total vergessen, es umzudrehen. Also das erfordert einfach ein ständiges Draufgucken auf meine Briefe, vor allem wenn du da mehrere hast. Darf ich das jetzt umdrehen? Habe ich den schon abgeliefert? Also die Briefe sind, wie gesagt, zwar namensgebend, aber die bräuchte ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Was ich viel interessanter finde, ist eben, wie gesagt, zum einen der Kompagnon, weil das mehr Bewegung erlaubt. In Verbindung damit dann die Katakomben, weil ja eben der Geschäftsmannstapel da rumhüpfen darf. Oder Geschäftsmann, ich sage immer Geschäftsmann, ich glaube der Kaufmannstapel ist es eigentlich, dass der halt hüpfen darf. Das heißt, du hast ein riesengroßes Feld und kannst halt dann von einer Ecke in die andere hüpfen. Also sowas kann wirklich, je nachdem wie die Orte liegen, taktisch auch nochmal cool was ändern. Und was besonders geil war jetzt, fand ich, waren diese Auktionssachen. Also einmal beim Kiosk, na gut, da ist keine Auktion, aber der wird aufgedeckt und dann kann man sich der Reihe nach was raussuchen.
Ist ja mehr so Drafting eigentlich.
Ja genau, es ist wirklich wie ein Drafting und da geht's dann echt ein bisschen darum, dass man guckt, was möchte ich eigentlich dem anderen nicht geben, teilweise auch. Also es ist bei uns zweimal vorgekommen, dass jemand auf dieses Kioskfeld gelaufen ist und am Ende der Kioskrunde hatte gar keiner was davon, weil jeder immer das genommen hat, was ihm selber nichts bringt, aber dem anderen halt auch nichts da lässt. Ja, und dann war diese Aktion vollkommen umsonst, weil jeder hat was bekommen. Also zum Beispiel, nimm eine rote Ware, obwohl der rote Warenanzeiger schon komplett hinten war. Also man kann ja nicht mehr nehmen, als darauf passt auf diesen Handkarren. Ja, und dann hat man das halt nur genommen, weil man gesehen hat, der andere kann es vielleicht brauchen und hat dann davon gar nichts gehabt. Und dann war diese Auktions- oder diese Kioskrunde war vorbei und man hat überhaupt nichts davon gehabt. Das kann natürlich dann auch passieren, aber das macht es natürlich auch interessanter, finde ich. Und genauso bei dem Auktionshaus.
Also erstmal schön verbrannte Erde hinterlassen.
Ja, so ein bisschen, ja genau. Mir ist es zum Beispiel bei dem Auktionshaus auch passiert, da muss man dann wirklich gucken. Bei Istanbul ist ja die Information generell offen. Also man sieht ja eigentlich, wie viel Geld jeder hat. Es gibt ja keinen Sichtschirm. Und als wir das erste Mal gespielt haben und ich da überhaupt noch nicht dran gedacht habe, habe ich mir gedacht, Mensch, jetzt übervorteile ich aber mal meine Frau. Ich will unbedingt die zwei obersten Bonuskarten haben. Ich biete mal 5 Lira. Und dann meinte meine Frau nur so, ja, ist okay, ich habe gar kein Geld. Also ich hätte auch einfach einbieten können. Und sie hätte mich gar nicht überbieten können. Ja, aber das ist auf jeden Fall auch eine sehr coole Sache. Also wie gesagt, nur allein schon für die neuen Orte, die es gibt, für den Kompagnon und für diese Auktionssachen, die es wirklich nochmal ein bisschen anders machen, weil, wie du richtig gesagt hast, Drafting reinkommt und nochmal ein Beatmechanismus. Dafür würde ich es wirklich empfehlen. Und gerade für die 15 Euro, die es, glaube ich, kostet, also für echt den kleinen Geldbeutel eigentlich eine schöne Erweiterung.
Also das heißt Daumen nach oben für die Erweiterung von Istanbul.
Also nicht so ganz nach oben, sondern so, sagen wir mal, was ist das dann?
1,3.
Da fällt mir gerade wieder ein, ich habe letztens erst, Entschuldigung, ganz anderes Thema, aber ich habe letztens erst irgendwo gesehen, in welchem Gradwinkel ein männliches Glied im Fernsehen gezeigt werden darf, damit es noch nicht als erigiert und damit als Pornografie zählt.
Also in dem Fall wäre... Kommst du, ich finde diese Information interessant. Welche?
Ja, einfach wegen dem Daumen hoch und runter. Also wenn man das mal so sagen würde, wäre Istanbul auf jeden Fall eine Porno-Erweiterung, weil ich denke, wir würden die Gradzahl überschreiten.
Was ist denn die Gradzahl
also, jetzt? Ja, irgendwas mit 40, glaube ich, war das. Also es muss halt schon noch, es darf praktisch nicht senkrecht sein. Oder? Das sind ja dann 45. Nee, das sind, nee,
45 ist so schräg.
Ach so, ja, genau. Ach, wir sind ja kein Sex-Podcast hier.
Noch nicht?
Nee, das gibt's ja auch schon. Heißt, glaube ich, nackt im Kopf. Die jetzt reden über sowas.
Alles.
Ja, ich habe zu viel Zeit anscheinend. Nee, stimmt eigentlich nicht. Aber auf jeden Fall Daumen hoch. Ich kann es empfehlen. Also gerade für das Geld würde ich mir es wirklich kaufen.
Also du hast einfach zu viel Autofahrzeit.
Ja, genau. Das ist wirklich das Ding. Und man kann natürlich, das habe ich gerade vergessen, man kann natürlich das auch komplett mischen mit Istanbul oder Mokka und Bakschisch. Also man kann alles zusammenschmeißen oder nur hier Brief und Siegel benutzen und so weiter und so fort. Also wie das immer so ist, man kann das alles miteinander verwurschteln, wie man möchte.
Wunderbar.
Alles klar, dann würde ich sagen, wir bleiben mal beim gleichen Verlag, nämlich bei Pegasus Spiele und machen mal weiter mit Roll for the Galaxy. Der große Traum. Und ich muss mal ganz kurz, ich habe mir nämlich vorher noch gedacht, was ist denn das eigentlich für ein beknackter Untertitel? Ich muss mal ganz kurz noch die Spielidee hier vorlesen und ich muss leider sagen, es wird nicht minder beknackt. Nee. Jetzt pass auf. Die Sprungantriebstechnologie breitet sich aus. Charismatische Anführer und visionäre Unternehmer betreten die galaktische Bühne. Doch die Konkurrenz ist groß. Kannst du den großen Traum deines Volkes, das Wohlhabendste zu sein, verwirklichen? Also das ist hier der Flavortext, der da mit drin steht. Ehrlich gesagt, das kommt thematisch nicht wirklich rüber, oder?
Nicht so wirklich. Das hat man im Grundspiel ja auch schon gemacht. Und die Sachen, die es neu gibt, die haben damit eigentlich überhaupt nichts zu tun.
Naja, die Würfel heißen dann auch Anführer und so weiter. Also es muss halt irgendein Titel her. Jetzt heißt es halt eben der große Traum. Ja, meine Güte. So ist es halt. Ja, was kommt denn neu dazu?
Also es gibt natürlich ganz simpel einfach von allem mehr Plättchen. Also wir haben neue Startplaneten, neue, ja, generell Starteigenschaften, dann generell viele neue Planeten und Erforschungen.
Ich lese mal kurz aus der Anleitung vor. Also wir haben 14 neue Fraktionsplättchen. Das sind die, die so doppelt breit sind zum Anfang. Dann haben wir 7 neue Heimatwelten. Das sind die kleinen, die man dann am Anfang noch raussucht mit dieser schwarzen Rückseite. Dann gibt's noch 5 neue Spielplättchen und der Rest sind dann halt neue Würfel.
Genau, also im Endeffekt haben wir die ganzen neuen Würfel, die noch ein bisschen Bewegung in das Spiel reinbringen, weil einer der Anfangsstartwürfel der Weißen wird jetzt durch so einen Kommandantenwürfel ersetzt.
Anführerwürfel heißen sie.
Genau, der dann eben oftmals einfach 2 Symbole drauf hat. Das heißt, wenn man den irgendwo hinlegt und das wird nicht ausgewählt, dann darf der automatisch zu einem anderen Symbol springen, das auch noch da drauf ist.
Also hier in der Anleitung ist auch nochmal zu sehen, was das genau ist. Also der hat auf jeden Fall auf einer Seite immer einen Joker und dann sind es immer 2 Symbole, wie du schon gesagt hast. Und zwar einmal ist hier Erkunden und Produzieren auf einer Seite, dann haben wir Erkunden und Verladen auf einer Seite und dann ist jeweils, da kommen wir dann gleich nochmal dazu, als zweites Symbol ein Dollar-Symbol dabei und zwar Erkunden und Dollar, Entwickeln und Dollar und Siedeln und Dollar. Und es ist halt eben so, wenn du den jetzt auf zum Beispiel dieser Seite hast, Erkunden und Verladen und du legst den zu der Erkunden-Phase und die wird dann gar nicht aktiviert, dann rutscht er automatisch zu dieser Verladenphase rüber.
Genau. Und eigentlich funktionieren die orangenen Würfel, die man sich auch dazu kriegen kann durch Planeten, ganz genauso. Die haben auch verschiedene Symbole drauf und auch dieses Dollarzeichen.
Genau, das sind sogenannte Gründerwürfel.
Das ist eigentlich schon alles, was es zu den Würfeln zu sagen gibt, ne?
Ja, man sollte vielleicht schon noch kurz erklären, wie das genau funktioniert. Und zwar, was ist denn dieses Dollarzeichen? Weil die Phase, es gibt ja keine Dollarphase.
Hast du das nicht gerade schon eben gemacht? Ich hätte gedacht, du hättest es schon gesagt, aber eben.
Nee, ich habe nur gesagt, bei diesem, wo 2 Phasen drauf sind, dann rutscht er auf jeden Fall automatisch zur nächsten Phase. Aber was passiert denn, wenn ein Dollarzeichen drauf ist?
Okay, wenn der Dollarzeichen, wenn diese Phase ausgewählt wurde und der Würfel auch aktiviert wird, dann bezahlt er sich einfach selber. Also der kommt direkt in den Würfelbecher zurück, anstatt in die Bevölkerung zu gehen.
Vielleicht ein Unterschied noch, die Anführerwürfel, wie der Name schon sagt, Anführer, da hat man eben, das hast du auch schon gesagt, von Anfang an einen, also jeder Spieler kriegt da einen, mehr gibt's auch nicht. Man kann da nicht mehr dazu bekommen. Die Gründerwürfel allerdings sind jetzt einfach eine neue Währung praktisch, so wie vorher die Militär-, Konsum-, Luxus-, Gene- und sonst was Würfel. Das heißt, die bilden einen neuen Pool und über Welten und so weiter kann man die dazu bekommen. Das heißt, davon könnte man auch mehrere dann irgendwann haben.
Genau, es gibt aber noch eine wichtige Sache dazu, nämlich wenn es darum geht, die Waren zu verladen, dann gilt der Kommandantenwürfel oder der Anführerwürfel immer als die richtige Farbe, während die orangenen Würfel generell immer als die falsche Farbe gelten, egal welche Farbe der Planet hat oder der Würfel, mit dem man die Verschicken-Aktion auslöst.
Genau, wenn man es nicht für Geld verkauft, sondern für Punkte verlädt, ne?
Genau.
So, das ist aber nicht das Einzige, was mit reinkommt, sondern es kommt ja noch ein neues Modul mit dazu, und zwar die sogenannten Aufgaben. Und es gibt 20 verschiedene Aufgabentafeln, die könnte man eigentlich auch Aufträge nennen anstatt Aufgaben. Da sind dann einfach so Sachen drauf, wie zum Beispiel besitze 5 oder mehr Genwürfel, also grüne, am Ende der Besiedeln-Phase. Und wenn jemand in dieser Phase das geschafft hat, dann kriegt man einfach sogenannte Leistungsmarker.
Ja, das sind so kleine Plättchen, aus ist auf der einen Seite ein Stern drauf und auf der anderen Seite ein Punkt. Das heißt, man kann die Dinger entweder als Würfel einsetzen, wenn man sie denn gerne möchte, und zwar als Joker-Würfel. Und die würde man auch zurückbekommen, wenn die Aktion nicht ausgelöst wird. Funktioniert aber nur einmal, die muss man dann ablegen oder sie gelten halt einfach als ein Punkt.
Genau, und diese Aufgaben, wenn die einmal erfüllt worden sind, dann werden die auch umgedreht. Sprich, es gibt so ein leichtes Wettrennen darum. Man muss nicht da mitmachen, man kann sich auch komplett aus diesem Wettrennen ausklinken. Aber wenn man möchte, kann man eben versuchen, auf diese Aufgaben hinzuspielen, um dann halt extra Punkte zu machen oder eben ja weitere Joker zu bekommen.
Genau, es ist da eher eigentlich wie so eine Art Race, weil Aufgaben bis zu einem gewissen Sinne, also manche von den Sachen, die passieren auch einfach so nebenbei und andere sind halt Sachen, wo man wirklich konkret darauf hinarbeiten möchte oder wo es dann halt wirklich vielleicht um eine Art Wettkampf geht.
Genau, aber das ist auch ein total optionales Modul, also selbst wenn man mit den anderen Würfeln spielt, mit den Gründern und mit den Anführern, muss man nicht diese Aufgaben mit reinnehmen. Was halt natürlich passieren kann, ist, wie in dem Beispiel, was ich gerade erwähnt habe, also habe mindestens 5 Würfel oder grüne Welten am Ende der Besiedelnphase. Kann natürlich auch sein, dass deine Welten, die du am Anfang gezogen hast, überhaupt gar nichts mit diesem grünen Genwürfel zu tun haben. Sprich, du müsstest dich halt total verbiegen im Spiel, um diese Aufgabe zu erfüllen. Dann macht es natürlich keinen Sinn. Also es ist nett, mehr aber auch nicht, oder?
Genau, die Boni, naja, die sind halt auch nett. Es ist okay, halt so ein kleines Add-on, wo man jetzt sagen kann, naja gut, geht schon.
Bei Twitter haben wir auch schon mal ein bisschen drüber gequatscht und besonders der Ode, schöne Grüße, meinte dann, also ihm ist das viel zu angeklatscht, wie er gesagt hat. Sprich, es macht es unnötig kompliziert. Also das finde ich jetzt ehrlich gesagt zum Beispiel nicht, weil wie gesagt, viele erfüllt man einfach so nebenbei.
Also es ist sicher nicht kompliziert, es ist halt irgendwie ein bisschen genau. Langlos. Also möchte ich vielleicht fast sagen.
Es kann, wenn die richtigen Aufgaben ausliegen, kann es wirklich noch ein netter Zusatz sein, dass man halt vielleicht sich mit jemand anderem um irgendeine Aufgabe streitet. Aber an sich ist es mehr nur wirklich ein netter Zusatz.
Beziehungsweise, wenn du jetzt sagst, 5 grüne Welten oder so, das ist ja auch eine gewisse Glücksfrage, ob man da überhaupt die grüne Welten zieht.
Ja, eben, habe ich ja vorhin gemeint, genau.
Also nicht nur, dass man sich verbiegen müsste, um da hinzukommen, sondern dass man ja auch noch reines Glück braucht, um das überhaupt zu schaffen bei manchen Sachen.
Was ich auf jeden Fall aber, seitdem ich die Erweiterung habe, immer mit reinnehmen würde und da können wir dann gleich nochmal drüber sprechen, ob sich die Erweiterung lohnt, sind die Würfel. Also dieser Mechanismus, dass ein Würfel für 2 Aktionen gelten kann, finde ich ehrlich gesagt saucool. Und ich würde nie mehr ohne die Anführer- oder Gründerwürfel spielen wollen.
Ich meine, die Anführerwürfel hat ja eh immer einen. Die Gründerwürfel, die sind halt auch, naja, vielleicht kommen sie vor, vielleicht kommen sie nicht vor. Also ja,
du hattest, glaube ich, gar keinen. Ne?
Du hattest, glaube ich, auch nur einen.
Ja, genau. Also da kann es halt wirklich sein, da das so ein eigener Würfelpool ist, den man halt vorher wie die anderen Farben irgendwie kriegen muss, kann es echt sein, dass die gar nicht vorkommen. Aber diese Anführerwürfel, davon hat ja jeder einen. Und wie gesagt, also da, ich würde immer mit dieser Startaufstellung spielen, dass ein Weißer raus liegt und dafür so ein Anführerwürfel mit drin ist.
Genau, ich meine, das ist sehr simpel genug. Das ändert ja auch nicht viel, aber es macht es einfach ein bisschen angenehmer, auch zu starten.
Definitiv. Also die würde ich immer mit reinnehmen. So, jetzt ist halt einfach nur die Frage bei dieser Erweiterung, lohnt sich die? Und da, ich weiß, der Matthias wird schon wieder die Augen verdrehen, aber da spielt natürlich der Preis auch ein bisschen eine Rolle. Und wenn man die jetzt gerade kauft, je nachdem wo, kostet die 2/3 des Grundspielpreises. Und da muss ich dann schon ehrlich sagen, ich meine natürlich, das sind richtig gute Würfel wieder, aber ansonsten...
Ja, es ändert einfach am Grundspiel nicht wirklich was. Das finde ich, ist mein Hauptproblem. Einfach einen neuen Würfel ist nett, das ist einfach cool, weil es war vorher cool und das ist damit halt noch ein bisschen mehr cool. Aber es gibt einfach nicht so den Kick, wo ich jetzt sage, boah, das ändert dieses Spielgefühl, macht es besser. Das Spielgefühl war vorher schon super. Also ich finde das Spiel großartig, aber das bleibt einfach gut. Es passiert einfach nicht, dass man jetzt sagt, boah, das ist so gut, dass ich es jetzt einfach haben muss. Weil wenn ich das Originalspiel spiele, habe ich eigentlich genau das Gleiche. Also wenn man es sammelt, warum nicht?
Für Komplettisten.
Genau, es tut keinem weh, aber jemand, der sich jetzt denkt, boah, ich will ein neues Spiel ausprobieren und dann gleich alles kaufen, naja, dann würde ich sagen, spiel erstmal das Originalspiel.
Ja, oder man muss es halt einfach wirklich so machen, dass man sagt, man schmeißt diese neuen Welten, die dazukommen, nicht mit in den Beutel der alten Welten dazu, sondern nimmt die automatisch irgendwie mit raus oder irgendwie sowas, weil es sind natürlich auch so viele Weltenplättchen mittlerweile da drin, dass ja es auch einfach passieren kann, dass man überhaupt gar keine neue Welt sieht in diesem Spiel.
Ja, eben.
Naja, also meine Güte, also das sind natürlich auch, also das muss man fairerweise ja schon sagen, es sind ja auch 14 neue Fraktionen und 7 neue Heimatwelten und so weiter. Also für den Start kann man da schon nochmal ein bisschen was verändern. Und wenn man sich halt dann gezielt welche raussucht, die orangene Würfel haben, ja gut. Aber ja, wie gesagt, also ich finde es gerade noch ein bisschen teuer.
Ich finde am besten lässt sich damit zusammenfassen, more of the same.
Ja, es ist wirklich more of the same. Das ist so eine klassische more of the same Erweiterung. Dann machen wir mal weiter mit einer Sache, die du an sich auch noch nicht gespielt hast, aber ich denke trotzdem ganz gut beurteilen kannst, wenn ich dir erzähle, worum es geht. Und zwar geht's um Orléans. So, und bei Handel und Intrige ist einfach auch so, es kommen neue Module mit rein, was ja bei Orléans eigentlich immer super funktioniert, weil das ist ja beliebig erweiterbar durch diese modulhafte Aufbauweise von vornherein schon. Und ich würde vielleicht mal anfangen mit einer Sache, man soll ja erstmal mit was Positivem anfangen. Ich würde vielleicht mal anfangen mit einer Sache, die mir echt richtig gut gefällt und das sind die neuen Ereignisse. Und es kommen einfach hier 34 sind's neue Stundenglaskarten mit rein oder Plättchen, wie auch immer. Und die alten werden einfach weggelassen und man mischt sich da halt einen neuen Rundenstab Apfel zusammen. Und da sind wirklich coole Ereignisse mit drin, die das echt nochmal anders machen. Also allein für die würde ich fast schon sagen, ist es bei Orléans doch wert, sich die Erweiterung zu besorgen, weil die wirklich richtig nochmal was ändern. Vielleicht nochmal kurz ein paar rausgegriffen. Also zum Beispiel die Fortbildung. Jeder Spieler darf eine Ware nach Wahl gegen so viele Entwicklungsschritte tauschen, wie es dem Wert der Ware entspricht. Oder es gibt zum Beispiel den Bücherbrand. Jeder Spieler rückt auf der Entwicklungsleiste zurück bis zum vorherigen Stern. Oder es gibt zum Beispiel den Bauernaufstand. Und zwar, Bauern können in der Runde alle Personen außer den Mönchen ersetzen. Allerdings, was dann noch liegen geblieben ist am Ende der Runde, das muss dann wieder in den Beutel und kann nicht liegen bleiben. Also es bringt einfach wirklich nochmal richtig coole Ereignisse mit rein. Und allein für die ist es schon die Sache wert.
Gut, da würde ich dir wahrscheinlich widersprechen, aber es sind ja noch andere coole Sachen dabei.
Wie, da würdest du widersprechen?
Na, nur wegen 30 neuen Rundenmarkern ist es ja noch nicht.
Ja, das ist ja ein Teil.
Genau, deswegen sag ich,
ja, genau.
Das kommt ja noch.
Aber das ist wirklich schon ein cooles Modul, meine ich halt einfach nur, weil es halt, das ist nicht more, also sagen wir mal so, es ist mechanisch more of the same, aber inhaltlich halt nicht, weil es wirklich nochmal ganz neue Ereignisse sind, die das Spiel nochmal richtig schön verändern. Dadurch, dass es jedes Mal anders gemischt ist, gibt es auch jedes Mal andere Rundenabläufe halt.
Aber noch nichts, wofür ich alleine dafür 30 Euro ausgeben würde.
Ja, nö, klar, okay. Das stimmt auch. Aber die kostet auch, glaube ich, nicht 30 Euro, oder? Weiß ich nicht genau. Ich glaube, irgendwie so 25 oder so. Ist ja auch egal. Dann, was auf jeden Fall auch neu dazukommt, sind zwei neue Tableaus, die man anstatt der segensreichen Werke benutzen kann. Und das ist so ein Ding, da würde ich echt sagen, ich würde zum Beispiel nie mehr mit den alten segensreichen Werken spielen, weil die einfach nur noch boring sind, wenn man die hier kennt. Und zwar gibt's einmal die, ich nenne es mal die harmlose Version. Da gibt's jetzt einfach so Sachen wie die Alchemie, das Schöffengericht, Erntedank, Münzwesen, Forschung und so weiter heißen da diese Sachen, wo man seine Person reinschicken kann übers Rathaus. Zum Beispiel bei der Architektur. Wer hier eine Person ablegt, erhält ein Bürgerplättchen. Das heißt, jedes Mal, wenn du da jemanden hinschickst, kriegst du ein Bürgerplättchen. Derjenige, der das Ding dann zumacht, darf in einer Stadt ein Kontor bauen.
Aha, cool.
Oder was es jetzt zum Beispiel auch gibt, ist die Schafszucht oder Erntedank eben. Da kriegt man dann Waren. Also da siehst du unterhalb dieser Personen, die du da hinschickst, abgebildet nochmal eine Ware und dann schickst du zum Beispiel einen Bauern dahin und dafür kriegst du einen Käse. Sowas ist zum Beispiel ganz cool. Oder es gibt dann auch noch hier Sachen, dass du Schritte auf der Bücherleiste bekommst. Also das sind praktisch einfach wirklich ähnlich zu den alten segensreichen Werken Tableaus, wo du die Leute hinschicken kannst, aber halt einfach coolere neue Sachen kriegst. Dementsprechend würde ich auf jeden Fall immer mit dem spielen, also statt dem alten. Und dann gibt's aber auf jeden Fall noch die fiese Version. Deswegen heißt das Ding nämlich auch Intrige im Namen mit dabei. Und das ist nämlich auch ein neues Tableau, aber da kannst du dem anderen mal so richtig auf den Keks gehen. Du erkennst es schon so ein bisschen am Namen der Sachen, die du da machen kannst. Und zwar gibt's den Betrüger, den Brandstifter, den Entführer, den Folterknecht, den Henker, den Saboteur, den Spion, den Steuereintreiber und den Verräter. Das Interessante bei dem ist, wenn du mit diesem Tableau spielst, musst du eigentlich dieses Tableau benutzen. Also ich habe das mit einem Kumpel zusammen gespielt und sobald einer mal, also entweder einigst du dich am Anfang auf ein friedliches Patt und keiner schickt da jemanden hin, aber sobald da jemand mal anfängt und da Leute reinschickt, musst du eigentlich Leute da reinschicken, um irgendwie mitzuhalten. Weil da passieren dann so Sachen wie zum Beispiel, ich lese hier mal vor, Betrüger, du darfst eine eigene Ware gegen die eines Mitspielers tauschen. Oder der Spion, nimm vom Tableau eines Mitspielers ein Technikplättchen und baue es sofort an gleicher Stelle in deinem Tableau ein. Oder der Verräter, rücke auf einer beliebigen Leiste mit einem Würfel ein Feld vor und gleichzeitig muss der andere ein Feld zurückziehen. Das darf man zwar nur machen, wenn derjenige vor dir gewesen ist auf dieser Leiste, aber trotzdem, also es ist ja praktisch ein Bonus von zwei, weil du eins vorrutscht, der andere eins hinter. Also solche Sachen kommen da halt vor und ja, wie gesagt, da musst du eigentlich mit einsteigen, wenn jemand anderes das macht. Da muss man halt natürlich Lust drauf haben, also da wird es dann schon sehr aggressiv teilweise, aber mir hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Das Witzige ist nämlich auch, du kannst, das steht extra auch in der Regel drin, Leute bestechen. Das heißt, wenn du siehst, jemand möchte das machen, kannst du, und wie gesagt, das ist extra in der Regel vorgesehen, kannst du mit dem auch irgendeinen Deal aushandeln, dass er die Aktion dann nicht macht.
Das ist ja super. Da ist halt dann wirklich die Frage vom Balancing her. Du sagst ja schon, das ist eigentlich sehr, sehr stark, die Aktion. Gerade wenn ich jetzt denke, okay, der ist ein Ritter vor mir, ist gerade nur einmal gegangen und dann ist er plötzlich wieder eins hinten und ich eins weiter vorne, weil dann habe ich plötzlich mehr Leute zum Ziehen. Ist ja schon wirklich sehr, sehr stark.
Ja, da muss man vielleicht auch noch dazu sagen, also gerade bei dieser Aktion zum Beispiel, ne, da gibt's erstmal nur 5 Slots überhaupt unter dieser Aktion und dann sind es halt ein Seemann und ein Handwerker und dann aber Ritter, Mönch, nochmal Ritter. Also da ist auch nichts jetzt von wegen, ich schicke da einen Bauern hin und dann kann ich das machen. machen. Da musst du schon auch wirklich wertvolle Personen hinschicken.
Ja klar, aber das ist ja trotzdem auch wirklich, wirklich sehr, sehr stark. Also wenn ich
ja, ja gut, aber ich meine, so wird es natürlich ein bisschen gebalanced wahrscheinlich, dass man da halt nicht so mit den ganz einfachen Leuten die Aktion abgreifen kann.
Logisch, aber wie du schon sagst, wenn ich das jetzt 5-mal mache und der Gegner gar nicht, dann hat er ja im Endeffekt gar nichts. Also das ist wirklich.
Ja, wobei 5-mal kannst du das wahrscheinlich auch nicht machen, weil du es ja wie gesagt nur machen darfst, wenn der andere auch vor dir ist auf der Leiste.
Aber auf jeder Leiste einmal oder so?
Ja gut, okay, klar. Unser Gespräch zeigt ja jetzt schon, man muss sich da wirklich drauf einlassen können und sich sicher sein, dass man das möchte, dass man sich da so gegenseitig auf die Nerven geht. Ansonsten nimmt man halt eben, wie gesagt, einfach die anderen segensreichen Werke. Die sind wirklich die harmonische Version, aber sowohl das als auch das Intrigeding, wenn einem sowas gefällt, bringt halt echt nochmal neuen Pep rein. Und ich würde nie mehr mit den normalen segensreichen Werken spielen.
Super. Nee, ich wollte da eigentlich nur nochmal drauf hinaus. Es geht da finde ich, sehr, sehr stark aufs Balancing, weil auf der einen Seite ist es total blöd, wenn das jetzt Aktionen sind, die ich dann einfach mit einer anderen normalen Aktion austauschen kann, also einfach wieder ausgleichen kann. So wie als ob nichts gewesen wäre.
Ja, da gebe ich dir recht, aber das hat sich jetzt so noch nicht ergeben eigentlich.
Nee, ich meine damit, deswegen müssen die Sachen ja irgendwie stark sein.
Ach so, ja, okay.
Dadurch ist man ja auch dann praktisch fast schon wieder gezwungen, das auch zu machen.
Also wie gesagt, bei uns war das so, sobald da einer auf diese auf diese Sachen gegangen ist, ging es da voll ab. Dann ging es erstmal nur die ganze Zeit auf dieses Tableau, bis das halt mal so einigermaßen voll war. Also es verändert auch wirklich das ganze Spiel dadurch nochmal ein bisschen.
Genau, man muss da halt dann wirklich dazu sagen, dadurch wird man halt auch viele seiner Typen wieder los, die man sonst vielleicht einsetzen auch könnte.
Auf jeden Fall. Ich meine, das zieht es dann natürlich auch ein bisschen in die Länge. Also wir haben bestimmt 20, 30 Minuten länger gebraucht als bei einer normalen Partie Orléans. Das muss man halt natürlich auch wissen. Aber ich meine, bei einer Sache, die so gut ist wie Orléans, spiele ich gern 20 Minuten länger.
Na eben, also in dem Spiel kann man ja eigentlich eh nichts falsch machen.
Genau, und dann vielleicht noch zu dem letzten, was mit reinkommt. Das ist jetzt so ein bisschen wie bei vorhin bei Istanbul mit den Briefen und Siegeln. Das hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht gebraucht. Also das Modul werde ich, denke ich, nicht so oft mit reinnehmen. Das sind eben die namensgebenden Handelsaufträge noch. Das Ding heißt ja eben Handel und Intrige, ne? Und da ist einfach so, es gibt ein Deck an Karten, die werden gemischt. Davon werden immer die obersten 5 frei aufgedeckt und die kann dann praktisch jeder erfüllen. Und dann steht da einfach sowas drauf wie bringe 2 Wein und einen Käse nach Le Mans oder wie auch immer. Und in dem Moment, wo deine Figur auf diesem Ort steht und du hast diese Waren, kannst du am Ende deines Zuges, das ist nämlich dann auf jeden Fall auch deine letzte Aktion, wenn du so einen Auftrag erfüllen willst, danach ist dein Zug erstmal beendet, kannst du aber sagen, ich gebe diese Waren ab und dafür habe ich den Auftrag erfüllt und die sind halt dann eine gewisse Anzahl an Siegpunkten wert. Mhm. Was weiß ich, 20, 14, 13, irgendwas. Und es ist so ein bisschen wie vorhin, wie gesagt, bei dem Istanbul, also man macht es vielleicht so nebenbei, aber ich habe jetzt wirklich in den Spielen, die wir damit gemacht haben, noch nicht erlebt, dass jemand das wirklich als Zentrum seiner Strategie gewählt hat. Das ist nur so Beiwerke. Also wie gesagt, nebenbei erfüllst du es halt mal, aber ja, meine Güte, es hat jetzt keiner drauf abgesehen. Vor allem, gerade das Reisen ist ja auch schweineteuer eigentlich immer bei Orléans. Also du hast es irgendwie über Technikplättchen oder so bestimmte Ortsplättchen ein bisschen billiger gemacht. Gut, es gibt auch immer wirklich viel Punkte, irgendwas so zwischen 10 und 20, aber ob sich das halt dann immer so lohnt. Ich meine, du musst ja die Plättchen auch immer abgeben, die ja eigentlich auch Punkte gewesen wären. Also nehmen wir mal nochmal das Beispiel, gerade Binge 3 Burkhard nach Orléans. Das ist ja 5 Punkte wert, das heißt, du musst 15 Plättchen abgeben, um 20 Siegpunkte zu bekommen, die auf der Karte sind. Sprich, du machst ja eigentlich auch nur 5 Punkte gut.
Genau.
Und dafür bist du dann noch rumgereist für teure Aktionen und so. Naja, also wie gesagt, das hätte ich jetzt nicht gebraucht. Mir hätten wirklich einfach die Ereignisse und die Intrige gelangt. Jetzt stellt sich halt einfach wieder die Frage, ist einem das Ganze wert? Und also mir persönlich als Orléans-Fanboy ist das ehrlich gesagt 25 Euro schon wert.
Das ist ja auch der kleine Teil, würde ich jetzt sagen, das, was du eben gemeint hast. Der große Teil sind ja die anderen Tableaus. Und das, was ich jetzt gehört habe, das hört sich schon gut an. Das lohnt sich sicherlich.
Ja, also es bringt einfach so viel Variation rein, weil wie gesagt, du hast 34 neue Stundenglaskarten, wovon du ja nur 18 hast. Dann ja auch noch immer in unterschiedlicher Reihenfolge. Also das ändert schon mal jedes Spiel. Und dann, wie gesagt, andere segensreiche Werke oder sowas noch mit reinnehmen. Und dann hast du jedes Mal ein komplett anderes Spiel. Und ja, ich feiere das einfach nach wie vor total. Das ist auf jeden Fall eine Porno-Erweiterung. Also Handel und Intrige von DLP Games. Bitte besorgen, falls ihr Orléans mögt.
Genau, besorgt es euch. Das ist Porno.
Ja, stimmt. Das passt ja auch noch gut dazu.
Ja, schrecklich.
Die Porno-Erweiterung besorgt sie euch. Besorgt es euch, wie auch immer.
Manche Sachen müssen einfach gesagt werden.
So, dann haben wir noch eine Erweiterung und die haben wir auch zusammen getestet, zumindest zur Hälfte. Und zwar haben wir hier was vom PD-Verlag, die neuen Concordia-Karten. Und wir haben uns auf jeden Fall zusammen mal angeguckt, die Gallienkarte.
Mit der
Moment, ich breite sie nochmal schnell hier aus.
Und das Coolste an der Gallienkarte absolut definitiv ist das kleine gallische Dorf, das da drauf abgebildet ist.
Ja, da ist halt tatsächlich das Asterix- und Obelix-Dorf zu sehen. Ich find's auch saucool. Allein das ist es eigentlich schon das Geld wert. Gut,
kaufen, fertig, Ende. Ende Besprechung.
Fertig, genau. Ja, aber jetzt kommen wir mal ernsthaft drauf. Was macht denn die Karte ein bisschen anders als vorherige Karten? Also bei Concordia ist es ja wirklich so, dass die Erweiterungen eigentlich immer nur neue Karten bringen und jetzt gar nicht spielmechanisch groß was ändern. Natürlich bringen die Karten dann immer noch so einen kleinen Kniff mit rein, aber an sich ändert sich jetzt nicht so viel. Was ist denn bei der Karte neu im Gegensatz zum Grundspiel? Was würdest du sagen vom Spielgefühl her?
Einmal ist die Landfläche sehr, sehr groß. Der einzige davon abgeschnittene Teil ist ja oben England. Der Rest hängt sehr, sehr eng zusammen und ist dadurch auch schnell zu erreichen.
Also es klingt jetzt erstmal kurz widersprüchlich. Die Landfläche ist groß und trotzdem ist alles eng. Was du jetzt meinst, ist, es hängt wirklich alles zusammen. Also man hat keine Leerstellen, die man irgendwie überbrücken muss, ne?
Genau, das meine ich damit. Also man kommt sehr schnell von einem Fleck zum nächsten. Ja, die Schiffe, die parken erstmal außerhalb des Plans. Das heißt, die kann man anfangs gar nicht verwenden, muss dann erstmal eine der Küstenstädte besiedeln. Und von da aus kann man die dann auch verwenden.
Das macht thematisch jetzt irgendwie gar nicht so viel Sinn, aber die parken halt am Anfang im Mittelmeer bei dem heutigen Marseille. Und wie du richtig sagst, sobald man eine Hafenstadt gebaut hat, hüpfen die dann auf einmal in den Atlantik und ab dann kann man sie als Schiff benutzen.
Selbst wenn man das nicht möchte, man kann nach England drüber, auch über den Kanal, da kann man auch mit Landeinheiten drüber. Wobei ich das jetzt auch nicht empfehlen würde, weil sonst braucht man die Schiffe eigentlich überhaupt nicht oder nicht großartig, weil ich mich dann in die Ecke gefahren habe mit meinem Männchen und da auch nicht mal rauskam. Also das stand da halt rum, weil ich dann eine ganze Bewegung hätte verschwenden müssen, um von dort zurückzukommen. Es war dann einfach die einzige Möglichkeit, einen neuen Kerl zu benutzen auf dem Festland.
Die vier Städte, die in England, also in Britannia zu erreichen sind, sind halt auch alle mit dem Schiff zu erreichen. Ist jetzt nicht so, dass da eine irgendwie im Landesinneren liegt und da kommt man nur mit Fußeinheiten hin, sondern man muss halt eigentlich oder man kann eigentlich überall mit dem Schiff hin, ne?
Genau, also.
Ja, dementsprechend macht es wirklich echt keinen Sinn, da einen normalen Kolonisten rüber zu schicken. Eigentlich ist wirklich ein bisschen so, die Karte entwertet wirklich die Schiffe ein bisschen, ne?
Absolut, beziehungsweise gibt ihnen halt einen ganz bestimmten Zweck, das ist halt wirklich nur England und ich könnte das theoretisch sogar mit Landeinheiten machen, also eigentlich braucht man die Schiffe überhaupt nicht.
Ist eigentlich fast ein bisschen schade, aber gut. Muss man halt dann gucken, dass man nicht, ich weiß jetzt gar nicht mehr, welche Karte das ist, die auf die Anzahl der Kolonisten geht. Ich weiß nicht, ob es die Mars-Karten waren oder so, oder muss man gucken, dass man die eine Kartensorte nicht sammelt. Was ich allerdings sehr cool finde auf dieser großen Landmasse, wo man halt eben rumlaufen kann, da ist alles relativ eng beieinander. Also es gibt pro Farbregion maximal 3 Städte, manchmal sogar nur 2. Sprich, wenn Provinzen produzieren, gibt es erstmal nicht so viel Ertrag. Und meistens ist es so, dass man halt wirklich ja eine Provinz fast ganz für sich alleine hat, ne?
Wir sind einfach in 2 verschiedene Richtungen am Anfang gegangen und dann hatte man trotzdem so viel Platz, dass dann jeder erstmal so seinen eigenen Teil hatte.
Man kriegt seine Häuser aber viel schneller los als beim Grundspiel, hatte ich so das Gefühl.
Ja, es ist irgendwie, das Gefühl hatte ich nämlich auch. Es war dann relativ schnell, fand ich, vorbei mit den Häusern.
Also spielt sich schon zügiger als das Grundspiel, aber man kommt sich irgendwie, obwohl das Feld schneller voll ist, weniger in die Quere.
Also interessant auf jeden Fall.
Schauen wir uns mal kurz die andere Seite an. Da hast du jetzt gar nicht mitgespielt, aber die habe ich nochmal mit meinem Nachbarn gespielt, das Korsika. Und was bei Korsika ganz interessant ist, das ist jetzt eigentlich genau das Gegenteil. Wir haben eine relativ kleine Insel, das heißt, da ist die Landfläche eigentlich sehr klein. Dementsprechend ist da alles sehr eng gedrängt. Also du kommst, sagen wir mal, mit 3 Zügen von Norden nach Süden, so ungefähr. Aber außenrum sind überall Seewege. Da ist es eigentlich genau andersrum, nämlich dass die Schiffe sau wichtig sind. Also da würde ich fast sagen, warte mal, ich zähl's mal, ich habe die hier kurz vor mir, das sind genau 1, 2, 3, 4, 5, 6, es sind genau 7, da ist noch eins. Das sind genau 7 Städte, die du ohne Schiff nicht erreichen kannst. Alle anderen Städte kannst du irgendwie mit dem Schiff erreichen, wenn du einfach nur immer im Kreis um diese Insel rumfährst, wenn du das möchtest. Der Witz ist, du kannst entweder immer so einen großen Sprung machen zur übernächsten Küstenstadt oder du nimmst die kleinen Schleifen, die dann immer nur bis zur nächsten gehen. Also es ist praktisch wirklich jede Stadt irgendwie mit der anderen verknüpft. Du bist da wirklich ruckzuck unterwegs überall. Und da ist es wirklich so, dass sich das viel drastischer auswirkt auf die Konkurrenz halt jetzt, was die Provinzen angeht und so weiter.
Weil man sich da sehr, sehr frei ausruhen kann, auch welche guten Ressourcen man dann gleich direkt kriegt, ne?
Ja, genau, weil du wirklich in, sagen wir mal, maximal 3 Zügen bist du auf der anderen Seite der Insel. Also das ist auf jeden Fall auch eine sehr interessante Karte. Die bietet sonst überhaupt nichts Neues, verändert einfach nur, ja, über die Geografie das Spielgefühl.
Ja, und das ist ja das, was die andere Karte auch macht.
Bei Korsika ist es eigentlich wirklich so, du könntest im Notfall auch auf die Landkolonisten verzichten und einfach alles nur mit dem Schiff machen.
Genau, halt genau umgekehrt.
Ja, ist eigentlich auch eine witzige Sache. Das hat man so im Grundspiel auch noch nicht gehabt. Ach genau, was hier auch noch anders ist, wenn du die Provinzen wieder umdrehst, also nachdem ein paar Mal produziert worden ist, kannst du ja die Plättchen umdrehen, um das Geld zu nehmen, da bekommst du immer automatisch 2 mehr. Ist so aufgedruckt halt, sind 2 Münzen oder Sesterzen mit drauf, das heißt immer, wenn du das machst, kriegst du automatisch 2 Münzen mehr, was es halt auch attraktiver macht, die Provinzen produzieren zu lassen, beziehungsweise das dann wieder umzudrehen.
Auch schon früher als sonst.
Mhm, genau, da hast du einen schnelleren Durchlauf an Produktionsphasen.
Ja, das macht wohl wahrscheinlich auch nochmal planerisch einen sehr großen Unterschied.
Ja, wir hatten uns so schnell auf dieser Insel verbreitet, dass man wirklich erstmal relativ viel immer produziert hat, bevor es wieder jemand umgedreht hat. Weil man sich gedacht hat, oh, da kann ich ja noch produzieren lassen und da habe ich noch 2 Städte besiedelt. Also man dreht da sogar komischerweise eher ein bisschen später um, was ja wahrscheinlich der Grund ist dafür, dass sie diese 2 Münzen mit drauf gemacht haben. Könnte ich mir vorstellen, um einen Anreiz zu schaffen.
Weil man einfach in jeder Provinz sehr schnell eine Stadt hat, statt sich erstmal auf wenige Provinzen zu spezialisieren.
Ja. Ja, was würdest du sagen? Ich meine, die hat, ich glaube, 12 oder 13 Euro gekostet auf der Spiel in Essen.
12 Euro, 13 Euro, was soll man da falsch machen? Also ich bin der Meinung.
Das ist ein No-Brainer, ne?
Absolut. Die Karten sehen hammermäßig geil aus.
Also top, das ist auf jeden Fall wieder eine Porno-Erweiterung. Penis nach oben, Daumen nach oben.
Also zum Anschauen, genau richtig.
Das ist sogar fast sowas, ich meine, das ist mir jetzt echt auch zu nerdig. Es gibt ja Leute, die hängen sich auch Spielbretter an die Wand zu Hause, so wie ein Filmposter. Und das wären welche, da könnte ich mir das noch am ehesten vorstellen, einfach von der ganzen Gestaltung und von der Farbgebung her und so, weil die einfach wirklich geil ausschauen.
Und dann kann man ja sogar noch was lernen.
Könnte man, ja. Ach ja, übrigens, das finde ich auch sehr witzig. Ich meine, das ist totaler Schwachsinn, weil wer liest sich das durch? Aber ich finde es einfach nett, dass daran gedacht wird. Und zwar hinten auf der Anleitung sind noch für die ganzen lateinischen Ortsnamen die Übersetzungen, welche Städte das denn heute sind. Du hast doch Latein, ne?
Ja.
Komm, wir machen jetzt nochmal schnell einen Quiz.
Okay, du willst mich nochmal blamieren zum Schluss, weil
ich muss jetzt nochmal kurz, ja.
Städtenamen haben jetzt mit dem Lateinunterricht nicht zwangsläufig was zu tun.
So, jetzt pass auf. Und zwar haben wir hier einmal, komm, wir fangen mal leicht an, Londinium.
Das muss wohl Manchester sein.
Jetzt mal ernsthaft.
Ja, ja klar. Ich meine, London kennen wir ja schon aus dem Asterix.
Okay.
Da kam ja auch schon bei Londinium vor, bei Asterix und den Frieden.
Bleiben wir mal bei Asterix und Obelix. Lugdunum.
Das ist eine verdammt gute Frage. Da habe ich ehrlich gesagt noch nie drüber nachgedacht.
Das kommt nämlich auch öfter mal vor.
Ja, ich meine, das ist in Asterix öfter. Ja, das stimmt. Also den Namen, der ist mir auf jeden Fall ein Begriff, aber ich habe nie drüber nachgedacht, was es denn heute ist.
Das ist heute Lyon.
Ah.
Lutetia?
Lutetia ist auch die, ist es die Hauptstadt sogar diesmal, ne?
Ja.
Die kommt in Asterix auch definitiv dauernd vor.
Ja, und auf der Karte siehst du doch auch die Seine.
Also soll es Paris sein?
Ja, Lutetia ist Paris.
Ganz ehrlich, ich meine, auch da habe ich bei Asterix lesen nie drüber nachgedacht. Vielleicht war ich damals wirklich zu klein, um darüber nachzudenken. Lutetia halt so überhaupt nicht nach Paris klingt.
Ja, das stimmt. Was ist denn, oh mein Gott, da muss ich jetzt erstmal gucken, warte mal. Isca Dumnoniorum.
Kannst du ein bisschen die Richtung sagen? Ost, West, Nord, Süd?
Ja, okay, Nordwesten. Isca Dumnoniorum.
Und ist es auf England drüben oder noch auf dem
Westen? Ja, ja, mhm. Exeter.
Ah, okay. Puh, da wäre ich nie drauf.
Ja, whatever. Dann machen wir noch, ich glaube, es heißt dann Augusta. Ich bin mir nicht ganz sicher, ist hier abgekürzt, aber sagen wir mal Augusta Treverorum.
Trier?
Ja, sehr gut. Das ist also hängen geblieben.
Aha.
Und dann machen wir als letztes noch Turicum.
Turin?
Nee, das ist Zürich. Ja, also siehst du, sogar dadurch haben wir noch was gelernt, wenn man mal hinten auf die Anleitung drauf guckt.
Genau, das ist eigentlich, ich finde es total super.
Ja. Also definitiv eine zu empfehlende Erweiterung. Also wer Concordia mag, für den würde ich sagen, ist das ein Must-Have.
Und wer schöne Wandposter mag und 12 Euro für uns ausgeben will und das Spiel ignoriert, warum nicht?
Ja, oder wer mal wieder seinen Gurski Rhein 2 ersetzen will, der für 3 Millionen an der Wand hängt, der nimmt halt dann eine Concordia-Karte.
Genau.
Gut, dann sind wir soweit durch, oder?
Ja, sind wir mal wieder durch.
Ist ein bisschen ungewohnt irgendwie, einfach nur so über Spiele zu reden und zu sagen, was man davon hält. Ich freue mich ehrlich gesagt schon ein bisschen drauf, wenn wir das nächste Mal wieder mit Thema so eine Art roten Faden haben, an dem wir uns entlanghangeln können.
Absolut, weil irgendwie, ich habe wirklich ernsthaft Angst, dass das todlangweilig ist, was wir gerade eben alles gemacht haben.
Naja, mein Gott. Wir haben es ja jetzt hinter uns schon. Ihr habt es ja jetzt nochmal gehört.
Ihr wisst erst danach, dass es todlangweilig war.
Der Burp. Das war der Zonk. Dann bleibt uns nicht viel mehr, als zu sagen, gut Brett und wir hören uns in 2 Wochen wieder.
Genau, und dann mit richtigen Facts und Nerd-Infos und Klugscheißereien.
Und dann wird auch übrigens das Quiz erst aufgelöst. Also es ist diesmal ein bisschen länger. Also immer noch die letzte Folge Ride Like an Egyptian mal reinhören, wie das Quiz war. Falls ihr denkt, ihr erkennt, was wir da gespielt haben, dürft ihr auch da immer noch bis 17. Februar eine Lösung schicken. Da sind aber auch schon ein paar gekommen, im Gegensatz zu den Fragen zum Elternabend.
Genau, also schickt uns lieber Fragen. Antworten fürs Quiz brauchen wir keine mehr.
Und ansonsten, wie immer, der Battleblock hier, gebt uns Sternchen bei iTunes, rezensiert uns bei iTunes, schreibt uns einen netten Kommentar oder einfach eine E-Mail oder folgt uns bei Twitter, @brettagoge heißen wir da. Macht irgendwas davon, wir finden das alles immer super.
Genau, habt uns einfach lieb, bitte.
Genau, Fishing for Compliments.
Oh ja.
So, dann bis in 2 Wochen.
Ja, tschüss, viel Spaß.
Gut, Brett. 1, 2, 3. Lift off.